Mexiko, ein Land als Mauer, ist der Titel deines Vortrags. Wie kommst du zu dem Bild, dass nicht die US-amerikanisch-mexikanische Grenze letztlich als Mauer fungiert, sondern das ganze Land selbst?
Zum einen ist es natürlich so, dass von den 3000 Kilometern, die Grenze ausmachen zwischen USA und Mexiko, bereits ja über 1000 Kilometer bereits eine Mauer besteht, ein poröser Grenzzaun. Aber im Sinne von, wenn man Mauer bildhaft versteht, als materielles Hindernis, das es zu überwinden gilt. Und wenn man sich dann anschaut, was auf dem Weg zwischen dem Süden von Mexiko und dem Norden von Mexiko so alles passieren kann, auf der Reise der zentralamerikanischen Migrantinnen, dann wird ziemlich schnell ersichtlich, dass Mauer, also der Begriff, in eine ganz neue Bedeutung erfährt, indem die Migrantinnen eben unzähligen Gefahren ausgesetzt sind, von natürlichen bis hin zu menschlich oder sozial und in dem Falle eben auch staatlich gemachten. Und das sind Hürden, Hindernisse, die genau, die es zu überwinden gilt für die Migrantinnen, die dem versprochenen Traum auf eines besseren Lebens im globalen Norden dann eben nachzukommen hoffen. Und das muss man sich so vorstellen, wenn dann die zentralamerikanischen Migrantinnen dann Mexiko betreten, zum Beispiel am Grenzpunkt La Mesilla, das ist ein Grenzörtchen zwischen Guatemala und Mexiko, und dann sich entscheiden müssen, okay, welche Route nehme ich, um in den Norden zu kommen, denn es gibt ja nicht nur eine, sondern 3 bis 4 Hauptrouten, die hauptsächlich in Anspruch genommen werden, dann ist es auch eine Frage, okay, was sind meine finanziellen Ressourcen, wie weit, also für welchen Weg reichen sie? Und dann wiederum muss geschaut werden, okay, nehme ich die kürzeste Variante, die 2200 Kilometer lang ist, also von Nürnberg bis nach Moskau, oder nehme ich doch die längere Variante, die 3600 Kilometer lang ist, von La Mesilla bis nach Mexicali. Und das wiederum ist eine Strecke, die von Nürnberg bis nach Damaskus reicht. Unglücklicherweise ist es ausgerechnet so, dass die kürzere Strecke entlang der Pazifikküste durch die Bundesstaaten Tabasco, Veracruz und Tamaulipas auch zu den gefährlichsten Strecken zählt. Und nicht nur für die Migrantinnen als solche, sondern auch für viele weitere Bevölkerungsgruppen, da in vielen Regionen dieser Bundesstaaten nicht so ganz ersichtlich ist, wer überhaupt das Gewaltmonopol innehat. Und aufgrund von dieser Ungewissheit und aufgrund von dieser Nichtlesbarkeit der Situation es sehr schnell passiert, dass sich ein Prozess oder ein Kontext der systematischen Straflosigkeit ergibt. Und dem sind letztlich eben auch Migrantinnen ausgesetzt.
Okay, wenn wir im Moment an Mexiko denken, ne, dann haben wir als allernächstes Donald Trump im Kopf und dann eben diese Mauer, die er errichten will. Und da, wie du gesagt hast, ist er schon seit den 90er Jahren, ist eine sehr lange Strecke schon durch einen Grenzwall geschützt, in Anführungszeichen, mit einem funktionierenden Grenzregime, das in den letzten Legislaturperioden der USA auch nochmal extrem ausgebaut wurde. Und jetzt werden die Grenzkontrollen ja auch tatsächlich immer weiter Richtung Süden verschoben. Und wie kooperieren da Mexiko und die USA eigentlich bewusst? Also wenn man jetzt mal die illegalen Strukturen nochmal versucht, außen vor zu lassen, das ist irgendwie, glaube ich, ganz kompliziert, das irgendwie aufzudröseln. Genau, aber wie ist da die Kooperation zwischen Mexiko und den USA von staatlicher Seite?
Das fing an, als der damalige US-amerikanische Präsident Obama im Jahr 2014 zusammen mit dem mexikanischen Staat das Programm Frontera Sur, also Südgrenze, ausrief, was Das kennt man ja aus Europa und aus Deutschland sehr gut, eine Grenzvorverlagerung bedeutet in das mexikanische Inland und eben ganz praktischen Gründen eben auch geschuldet ist, nämlich, dass, wie bereits gesagt, die US-amerikanisch-mexikanische Grenze ja über 3000 Kilometer umfasst und das ist natürlich organisatorisch sehr schwer, eine effiziente Kontrolle zu errichten, weswegen das dann gen Süden verlagert wurde an, bei Chiapas, also im südlichsten Bundesstaat von Mexiko, der an Guatemala grenzt, oder in Oaxaca und in Tabasco, wo ein Isthmus ist, der lediglich in Anführungszeichen ein paar hundert Kilometer breit ist. Und das ist so ein bisschen schwierig, da an handfeste Informationen zu kommen bezüglich der Konzeptionalisierung von diesem Programm Südgrenze, weil es keine Transparenz oder keine Informationspolitik nach außen hin gibt, was Amnesty International im Ende letzten Jahres auch in einem Bericht bemängelt hat, dass es ungemein schwierig ist, an verlässliche Zahlen, Daten, Informationen zu kommen, wie denn die Aufstockung aussieht, wie viele Grenzbeamtinnen, wie viele Soldatinnen, wie viele Bundespolizistinnen von mexikanischer Seite da wirklich involviert sind. Das Einzige, was was man weiß, ist, dass die USA im Rahmen von dieser Initiative Mérida, das ist ein Sicherheitsabkommen zwischen USA und Mexiko, was so ein bisschen dem Plan Colombia gleicht, zwischen den USA und Kolumbien, da sind 75 Millionen US-Dollar geflossen, die für diese Grenzvorverlegung dienen soll zum besseren Abfangen oder eben zur besseren Abschiebung von den Migrantinnen aus Zentralamerika. Und das ist ziemlich wirksam. Also Mexiko schiebt seit drei Jahren weitaus mehr zentralamerikanische Migrantinnen ab als die USA. Allein 2017 wurden nach Honduras knapp 48.000 Migrantinnen abgeschoben, wovon 26.000 Mexiko abgeschoben hat und die USA lediglich in Anführungszeichen 20.000. Also das scheint schon gut zu funktionieren.
Mich würde noch interessieren, wer sind eigentlich die Akteure, die die Migration verhindern und oder Abschiebungen forcieren, weil da scheint es eine sehr große Unübersichtlichkeit zu geben. Und weiterhin verschwinden eben sehr viele MigrantInnen auf dem Weg durch Mexiko. Um wessen Interessen geht es dabei?
Puh, zum ersten Teil der Frage, wer sind die AkteurInnen? Das sind einerseits, das ist jetzt so eine Differenzierung, die ich mache, die ich theoretisch nicht zustimmen würde, aber der Übersichtshalber ist das doch ziemlich hilfreich. Es sind einerseits staatliche AkteurInnen, also ganz klassisch das Migrationsinstitut, Instituto de la Migración. Es sind Polizei, also auf verschiedensten Ebenen von Gemeinde, Landes- bis Bundespolizei und eben auch das Militär in Form von der Armee und der Marine, ulkig klingt, dass die Marine im Inneren des Landes eingesetzt ist, aber das ist gang und gäbe seit mehreren Jahren. Und das sind diejenigen, die ganz klar diesen repressiven Maßnahmen gegenüber den Migrantinnen, die sie eben umsetzen, in Form von Kontrolle auf den Straßen, in Form von dass sie Güterzüge zum Anhalten zwingen, das ist ja wahrscheinlich sehr vielen bekannt, dieser Güterzug, der vom Süden in den Norden fährt, auch La Bestia genannt, die Bestie oder Zug des Todes, von dem Migrantinnen immer wieder runterfallen, unter die Räder kommen und eben auch Ziel im Zielfokus stehen von staatlichen Sicherheitskräften, die zum einen entweder diese dann in ein Abschiebegefängnis stecken und wovon sie dann später eben die Abschiebung dann antreten müssen, oder eben auch, und da sind ja auch mexikanische staatliche Behörden regelrechte Weltmeister drin, indem sie den Migranten ihr letztes Hab und Gut noch abnehmen, also indem sie eben sie eben erpressen und 500 Pesos verlangen, 1000 Pesos verlangen. Das sind dann 25 oder 50 Euro. Das mag vielleicht auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, aber wenn man nach allen 100 Kilometern das mal irgendwie zahlen muss und wenn man sich dann vorstellen muss, okay, der sozioökonomische Hintergrund der Migrantinnen ist jetzt auch nicht unbedingt der beste, dann ist das ein Batzen Geld und das ist, da steckt ein fettes Geschäft dahinter. Und dadurch, und das ist, da komme ich zurück auf diese konzeptionelle Unterscheidung, der ich theoretisch nicht zustimmen würde. Es gibt ja eine organische Verflechtung zwischen staatlichen und kriminellen Akteuren in Mexiko. Und sodass, und die Beispiele, die sind endlos, es ist eben auch immer wieder passiert, dass staatliche Sicherheitskräfte mit dem organisierten Verbrechen aktiv zusammenarbeiten, oftmals eben auch auf der Gehaltsliste stehen vom organisierten Verbrechen oder eben selbst, Funktionen innerhalb dieser illegalen Struktur wahrnehmen und ausführen. Und das kann dann auch bedeuten, konkret, dass Migrantinnen abgefangen werden und dann plötzlich vom Erdboden verschwunden sind, weil sie festgehalten werden an unbekannten Orten, die wiederum von der organisierten Kriminalität verwaltet werden und dort die Migrantinnen entweder einer Sklavenarbeit ausgesetzt sind, indem sie im Fall von Frauen Reproduktionsarbeiten nachzukommen haben oder zur Sexarbeit gezwungen werden, oder Männer dann auf Opium- oder Hanfplantagen dann irgendwie beschäftigt oder arbeiten müssen. Oder eben auch die Telefonnummer von den Familienangehörigen im jeweiligen Heimatland erlangt wird, um Geld zu erpressen. Und das kann auch bis zu 3000 US-Dollar hoch sein, dann das Lösegeld, was gezahlt werden muss seitens den Familienangehörigen. Und selbst im Falle einer Zahlung ist das nicht unbedingt gleichbedeutend damit, dass die Person dann auch freikommt. Und der zweite Teil deiner Frage, den ich jetzt wieder vergessen habe.
Um wessen Interessen es dabei geht, weil du das jetzt auch teilweise schon mitbeantwortet hast.
Ja, also es sind einerseits diese ökonomischen Interessen, die dahinter stecken, nämlich indem ganz einfach Geld abgerungen wird von den Migrantinnen und von einer rein staatlichen Seite steckt dann ganz klares politisches Interesse dahinter seitens den USA, das mit einem sehr schon sehr rassistischen Diskurs ein Klima geschaffen wird innerhalb den USA, die gegen die Migration mobil zu machen, was in vielerlei Punkten sehr ähnlich ist zu hier in Deutschland.
Inwiefern ist es überhaupt möglich, die Verschwundenen zu zählen oder irgendwie nachzuforschen, was mit den Menschen eigentlich passiert? Weil die Situation für Journalistinnen und Journalisten in Mexiko ist, glaube ich, eine der angespanntesten auf der Nordhalbkugel, meine ich. Wie kommt man an Informationen und wie ist es überhaupt möglich, da ernsthaft nachzuforschen?
Puh, ja, das ist wahrscheinlich eine der zentralen Fragen am Beginn des 21. Jahrhunderts für Mexiko, weil es keine Gewissheit darüber besteht, wie viele Leute wirklich in den letzten 10 Jahren diesem Konflikt zum Opfer gefallen sind. Also es gibt offizielle Zahlen, die gerade davon ausgehen, dass ihnen seit Ende 2006 240 oder 250.000 Menschen ermordet worden sind. Hinzugezählt werden müssen die offiziellen verschwundenen Zahlen von 32.000. Damit kommen wir allein auf 270, 280.000. Das sind aber offizielle Zahlen und die Dunkelziffer liegt ja bekanntlich weit darüber. Und da sind die Migrantinnen, die Verschwundenen noch gar nicht mit eingerechnet. Und es gibt von der Nationalen Menschenrechtskommission Mexiko gibt es einen Bericht aus dem Jahr 2011, der von 11.000 verschwundenen Migrantinnen spricht in 6 Monaten. Seitdem gibt es keine Aktualisierung von Zahlen. Migrantinnenorganisationen sprechen von 20.000 entführten und verschwundenen Migrantinnen jährlich und rechnen das dann hoch und kommen dann auf über 100.000 in den letzten Jahren. Ob das natürlich irgendwie so stimmt, das weiß man nicht, sondern das sind dann lediglich Schätzungen des Schreckens. Und das ist aber natürlich ein ganz großes Problem, wenn eine Gesellschaft nicht weiß, wie tief der Sumpf ist, in dem man steckt. Und das Nachforschen von Verschwundenen, von Entführten, von Ermordeten in den letzten Jahren noch immer wieder zivilgesellschaftliche Organisationen nachkommen oder Familienangehörige. Und es sind letzten Endes diejenigen, die sich der Gefahr aussetzen, eben auch verschwunden gelassen zu werden, eben auch ermordet zu werden, eben auch Opfer zu werden von dieser fast omnipräsenten Gewaltdynamik. Und auch da wiederum, und das ist das Zynische dabei, ist die Liste endlos. Und für hier aus Deutschland, also von Deutschland aus betrachtet, irgendwie sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wenn, wie im April 2016 passiert, in Veracruz, dieser Bundesstaat, den ich vorhin erwähnte, als einer der gefährlichsten Regionen überhaupt, Mütter von Verschwundenen, die sich dann zusammengeschlossen haben zu einer Gruppe, um halt ihre verschwundenen Kinder irgendwie zu suchen. Die bekamen einen Tipp aus einem organisierten Verbrechen und das war auf einem Zettel eingezeichnet, eine Karte und also ein paar Kreuze zu sehen und es hieß, okay, da findet ihr Gräber. Und die Mütter sind dem nachgegangen, dem Tipp, der Ort heißt Puerto de Veracruz, Hafen von Veracruz, und haben da 120 Gräber gefunden mit 250 Knochenüberresten und über 10.000 menschlichen Überresten. Wie viele verschwundene bzw. oder ermordete Menschen das dann wirklich waren, das steht noch aus, weil da auch in der Hinsicht die mexikanischen Mühlen der Bürokratie dann doch sehr langsam mahlen. Aber das sind diese Ausmaße, die ungemein schwierig sind nachzuvollziehen, sich vorzustellen und dann eben auch das gänzlich verunmöglichen zu erahnen, wie krass diese Ausmaße sind. Und im Falle von den Journalistinnen, die eben auch das Thema Migration in Mexiko bearbeiten, ist das auch keine ungefährliche Situation, der sie sich da entgegenstellen. Ich hatte letzte Woche mit einer befreundeten Journalistin telefoniert, die auch vor ein paar Jahren auf diesen Zug aufgesprungen ist, La Bestia, die zum Thema recherchiert. Und da werden auch Sicherheitsmaßnahmen wahrgenommen, die wo man vielleicht dann irgendwie auch nicht einfach mal so auf die Idee käme, um sich eben auch nicht um sich dann eben auch so ein bisschen zu schützen vor so einem Kontext, in dem man sich da reinbegibt, in dem man eben immer wieder den Leuten in Mexiko-Stadt zum Beispiel dann sagt, hier, okay, ich bin jetzt gerade auf der Autobahn A38 und fahre von A nach B und ich bin gerade mit der Person unterwegs und mit dieser und was natürlich dann kein Garant ist dafür, dass man nicht Opfer wird, aber Das sollte etwas passieren, dann wissen die Angehörigen wenigstens, wo man dann verschwunden gelassen worden ist. Und das ist, du sagtest, Mexiko ist das gefährlichste Land in der Nordhalbkugel. Das stimmt definitiv, also jedenfalls auf einer Skala von der Tödlichkeit. Es sind seit 2000 über 112 Medienschaffende in Mexiko ermordet worden. Die Straffreiheit laut der Journalistinnenorganisation Article 19 läuft auf 98,7%. Letztes Jahr wurden, andersrum, am 19. Dezember hat Reporter ohne Grenzen den Abschlussbericht vorgestellt zur Situation des Journalismus auf der Welt. Und auf Platz 1 stand Syrien mit 12 ermordeten Journalistinnen, auf Platz 2 Mexiko mit 11. Der Bericht kam raus und wenige Stunden später ist ein erneuter Journalist in Mexiko ermordet worden, als er auf der Weihnachtsfeier war in der Schule mit seinem Sohn. In Veracruz, und da sind wir wieder bei diesem Bundesstaat, wo in den letzten 6 Jahren 19 Journalistinnen ermordet worden sind. Und mit diesem Mord zog Mexiko gleich auf mit Syrien. Syrien, wohlgemerkt, ne, das ist ein Kriegsland. In Mexiko läuft das so nicht ab. Da fallen keine Bomben und da fahren keine Panzer. Und dennoch werden derart viele Journalistinnen umgebracht. Und unter der laufenden Amtsregierung von Enrique Peña Nieto sind es bereits 40 ermordete Journalisten.
Von welcher Seite können da Lösungen kommen? Oder was muss deines Erachtens von wo aus passieren, damit dieses Verschwundengehen aufhören kann?
Ja, das ist auf jeden Fall keine einfache Frage. Und ich bin bezüglich den Lösungsansätzen auch eher etwas pessimistisch bei Mexiko und komme nicht umhin, diesen Pessimismus mir nicht abzulegen. Also es gibt einerseits, ist das Problem ja größtenteils eben diese andauernde Straflosigkeit, also dass Akteuren, also staatliche als auch illegale, machen können, ohne dafür, also oder Verbrechen begehen können, ohne dafür belangt zu werden. Also es ist, diese in einem Kontext handeln können, in dem sie jemanden töten, aber das Töten wird nicht als Mord bewertet, also fällt unter keine juristische Kategorie und deswegen gibt es auch keine Vereitelung, keine Bestrafung deswegen. Und das wiederum schürt diese Dynamik oder diese Spirale der Gewalt ja auch immer weiter an. Und einerseits, wenn man aus so einer institutionalisierten Logik daran gehen möchte, müsste natürlich dann diese Straflosigkeit angegangen werden. Und da wiederum muss gefragt werden, okay, wer sind diejenigen Stellen, die eine flächendeckende oder die auch eine flächendeckende oder auch partielle Aufklärung verhindern. Und das wiederum ist dann eine Frage von monetären, also von Geldflüssen, von wohin fließt das Geld, welches illegal erwirtschaftet wurde bzw. wird. Und da ist es offensichtlich, dass kriminelle Strukturen nicht ohne einen direkten Kontakt zum Staat funktionieren können und weil dadurch sie eben auch eine gewisse Schutzfunktion erfahren und wiederum illegal erwirtschaftetes Geld fällt es ihnen leichter, wieder legal in den Kreislauf einfließen zu lassen und dadurch eben ganz klassisch Geldwäsche betrieben wird. Und genau diese Verbindung und diese Transaktionen müssen irgendwie aufgedeckt werden und die Verantwortlichen dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Ob das passieren kann in Mexiko, das ist die große Frage, weswegen ich diesbezüglich auch sehr pessimistisch bin, denn Im Gegensatz zu anderen Ländern hat sich die organisierte Kriminalität in Mexiko nicht parallel zum Staat entwickelt, sondern mit dem Staat. Also nach der mexikanischen Revolution 1917 und in den ersten Jahrzehnten hat sich auch immer zeitgleich illegale Aktivitäten und illegale Strukturen ausbreiten können. Und das lief immer in Einklang mit staatlichen Strukturen. Und deswegen ist es so ungemein schwierig, jetzt dann nur, um dieses Bild zu benutzen, um da jetzt irgendwie ein wie auch immer geartetes schwarzes Schaf irgendwie auszumachen und dann wäre irgendwie wieder alles gut. Sondern das ist dann doch etwas umfassender und etwas struktureller im Falle Mexikos. Und wenn man so ein bisschen weggeht von diesem institutionalisierten Ansatz und darauf schaut, wie Ansätze aus der Gesellschaft darauf reagieren, dann sind letzten Endes, und das ist auch mitunter ein leider ja irgendwie auch ein Trauerspiel, dass es in den Regionen, in denen es besser wird oder besser geworden ist in den letzten Jahren, die Regionen sind, in denen sich zivilgesellschaftliche Strukturen selbst bewaffnet haben und erhoben haben und sich gegen staatliche Akteurinnen und denen des organisierten Verbrechens zur Wehr gesetzt haben und dadurch wieder ein Klima des ein Klima des sozialen Friedens erst wieder möglich gemacht haben und dann wiederum auch, das ist zum Beispiel passiert in einigen Bereichen, Regionen von Michoacán, das ist ein westlich gelegener Bundesstaat, der am Pazifik liegt. Und da im Austausch mit Strukturen der katholischen Kirche von unten, die auch immer irgendwie von Deutschland aus gesehen vielleicht mit einem linken Ansatz da zu rangehen, da das soziale Gefüge wieder versucht wird aufzubauen und versucht wird, Konfliktlinien da irgendwie zu entschärfen, indem ganz konkret auf pädagogische und sozialpsychologische Art einer Arbeit nachgegangen wird. Und das wiederum, das könnte auch, oder das führt auch dazu, dass solche Kontexte, dass in solchen Kontexten dann eben kein Verschwindenlassen mehr passiert und zu einer wenigstens auf kurze Sicht, vielleicht auch auf mittellange Sicht dieser Gewalt Einhalt geboten werden kann. Aber das ist selbstverständlich auch nicht übertragbar auf jeglichen Winkel in Mexiko, sondern stößt ja dann auch immer irgendwann dann an die eigenen Grenzen und dann muss einfach geschaut werden, ob es nicht vielleicht einen dritten Weg gibt, zu dem ich keine Ahnung habe, also mir würde jetzt auch spontan keinen einfallen, wie denn aus dieser Misere herausgekommen werden kann. Es ist sicherlich immer sinnvoll und immer hilfreich, aus deutscher Perspektive ganz klassische Menschenrechtsarbeit zu leisten und eben auch auf deutsche Regierungsinstitutionen Druck auszuüben, sodass dann wiederum deutsche PolitikerInnen oder das Auswärtige Amt eine diplomatische Note äußert gegenüber den mexikanischen Kolleginnen. Das spiegeln jedenfalls auch mexikanische Menschenrechtsorganisationen auch immer wieder. Also dass wenigstens auf einer diplomatischen Ebene signalisiert wird hier, das, was in Mexiko passiert, das geht nicht im Ausland nicht ungehört vonstatten.
Vielen Dank für diese Einschätzung.
Ja, sehr gerne, danke.